Aktive ETFs zählen momentan zu den wachstumsstärksten Segmenten im Bereich der ETFs. Sie versuchen die Vorteile eines aktiven Managements mit den Vorteilen von ETFs zu kombinieren und so einen Mehrertrag gegenüber dem breiten Markt zu erzielen. Wie aktive ETFs jetzt genau funktionieren und welche Strategien dazu angeboten werden, dazu habe ich mir einen kompetenten Ansprechpartner von JP Morgan Asset Management zum Gespräch eingeladen, nämlich Ivan Drudevic. Und mit ihm kläre ich all diese Fragen. Und wenn dich das Thema aktive ETFs also näher interessiert, dann musst du dir unbedingt dieses Video anschauen. Viel Spaß! Ja, hallo Ivan, schön, dass du heute hier zu mir nach München gekommen bist, um über ein spannendes Thema, was die ETF-Industrie sehr bewegt momentan, zu sprechen. Es geht um das Thema Aktiv-ETFs.
Absolut, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ivan, vielleicht zu Beginn, dass wir mal versuchen, zumindest mal den gleichen Informationsstand hinzubekommen. Kannst du mal erklären, so ganz grob, was sind eigentlich Active ETFs? Also ETFs sind bekannt, glaube ich, hier auf dem Kanal, aber was ist jetzt ein Active ETF?
Ja, sehr gerne. Ich meine, ich bin jetzt seit über 15 Jahren bereits in der ETF-Industrie und absolut viele kennen ETFs eben als börsengehandelte Fonds, die einen Index replizieren. Und selbst ich, als ich damals angefangen hatte und mich jemand gefragt hatte, was ist ein ETF, hatte ich erklärt, ein ETF trackt einen Index, hatte das seinerzeit gerne mit dem DAX auch verglichen. Mhm. Einfach weil der DAX damals noch diese 30 Titel hatte, erklärt diese 30 DAX-Titel 1:1, das ist, was in den ETF hineinkommt. Fällt der Markt, dann fällt auch der ETF entsprechend, steigt entsprechend auch der ETF, eben abzüglich der Kosten. Aber wenn wir uns mal genau das Wort ETF anschauen, heißt es ja nur börsengehandelter Fonds, also Exchange Traded Fund. Das heißt ja nicht, es trackt einen Index.
Exchange Traded Passive Fund oder so heißt es nicht, ja.
Nein, das heißt absolut nicht passiv. So, und diese passive Indexreplikation, die gab es ja schon vor dem ETF. Das heißt, damals bekannt unter Indexfonds. Mhm. Und das ist einfach diese Art und Weise, wie man investiert. Dieses passive Investieren ist eine Strategieform. Jetzt, es kam dann entsprechend in den 90er Jahren die ETFs auf den Markt. Und damals hat man eben angefangen mit dieser passiven Indexreplikation. Aber am Ende ist der ETF eigentlich ja nur eine Hülle, wie ich gerne auch immer sage, ein Anlagevehikel. Mhm. Und ein Vehikel können wir auch übertragen, vielleicht auch auf die Automobilindustrie. Das heißt, wenn ich seinerzeit, als ich anfing, im Jahr 2008, uns Automobile angeschaut hatten, ist ein Vehikel. Da gab es eben die Verbrennermotoren. Mhm. Ich konnte mir entscheiden, nehme ich einen Benziner oder nehme ich einen Diesel. Heute, das Auto ist weiterhin ein Auto. Aber die Antriebssysteme, hier haben wir alle eine Vielzahl von Möglichkeiten, auf die wir uns entscheiden können, welchen Motor wir tatsächlich einsetzen wollen. Jeweils mit den jeweiligen Vor- und mit den jeweiligen Nachteilen. Seinerzeit, wie gesagt, vielleicht Swap-Replikation oder eine synthetische Replikation entsprechend oder eine physische Replikation. Mhm. Heute gibt es die Möglichkeit eben zwischen physisch, Swap oder ich gehe auf die aktive Seite, wie im Automobil, nehme ich eben weiterhin meinen Verbrenner, Diesel, Benzin oder gehe ich vielleicht auf einen Elektroantrieb, Wasserstoffantrieb. Es gibt ja wirklich eine Vielzahl von Motoren, Antriebssystemen, um eben dieses Auto nach vorne zu bringen. Entsprechend auch beim ETF gibt es jetzt eine Vielzahl von Strategien, die dieses Vehikel nach vorne treiben.
Und diese Strategien, die sind dann eben nicht, wenn ich es verstanden habe, jetzt quasi statisch oder ein Index ist ja auch nicht statisch, der ist, hat ja auch eine gewisse Bewegung, aber die sind quasi aktiver, deswegen auch der Name Active ETFs.
Genau. Active, jetzt wenn wir uns mal überlegen, was sind aktive Strategien? Aktiven Strategien liegen ja meistens, Portfolio-Manager im Hintergrund, die Anlageentscheidungen treffen auf Basis von unterschiedlichsten Kriterien. Es kann eben fundamentaler Natur sein, das heißt, dass fundamentales Research eine Rolle spielt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie viele diskretionäre Entscheidungen übergibt man tatsächlich dem Portfolio-Manager. Mhm. Aber ganz klar bei aktiven Strategien, einige der Vorteile von aktiven Strategien sind einfach diese Möglichkeit der Überschussrendite oder eben auch auf veränderte Marktrisiken zu reagieren. Das ist etwas, was ich jetzt im klassischen Index-Tracking nicht machen kann, weil ich einfach wirklich 1:1 den Index repliziere. Ich vergleiche es auch manchmal gerne mit einem Sport. Ja, beim Sport ist es ja so, wenn man aktiv Sport betreibt, gibt es gewisse Vorteile. Und besser als jetzt passiv einfach nur Sport zuzuschauen. Aber klar, wenn ich auch Sport betreibe, kann ich halt eben manchmal auch meinen Muskelkater bekommen, der vielleicht ein paar Tage wehtut. Entsprechend auch bei einer aktiven Strategie muss man wirklich auch verstehen, was ist das Anlageziel und wie viel Risiko möchte ich eben mit aufnehmen.
Aber wenn du jetzt sagst, der Portfolio-Manager kann da aktiv in ein Portfolio eingreifen, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich habe jetzt im Kopf gehabt zum Beispiel Faktor-ETFs. Ja? Das sind ja auch ETFs, die eine bestimmte, sagen wir mal, andere Selektion aus einem übergeordneten Index vornehmen. Also zum Beispiel Aktien, die besonders substanzstark sind, sagen wir mal. Und da ist aber genau definiert, welche Aktie kommt dann da rein in den Index. Genau. Wie funktioniert das jetzt dann in einem aktiven ETF? Sitzt da dann wirklich ein Team oder eine Person, die dann sagt, okay, wir haben vielleicht auch eine bestimmte Anlagestrategie und wir suchen aber ganz gezielt dann diese Werte raus, die wir dafür dann richtig halten?
Ja, es kommt auch hier wiederum wirklich auf die Strategie drauf an. Mhm. Vielleicht nehme ich ein Beispiel von einer aktiven Strategie. Nehmen wir unsere sehr erfolgreiche Research Enhanced Index Strategie, das eine aktive Strategie ist. Jetzt bei Research Enhanced Indexing, was wir hier machen, eigentlich, wir belasten die Risikoparameter beim jeweiligen Index. Das heißt, aus der Vogelperspektive sieht der Anleger beispielsweise den MSCI World. Mhm. Sieht man an dem unserem globalen Research Enhanced Index ETF, das mit dem Ticker JREG. Mhm. Und wenn der Anleger das aus der Vogelperspektive sich anschauen würde, bleiben wir regional neutral, sektorneutral. Auch bei den Stilen, die eigentlich auch ein Performance-Treiber sein können, bleiben wir neutral zur jeweiligen Benchmark. Mhm. Dann bei der Titelselektion, hier greifen wir zurück auf die Expertise von über 90 Research-Analysten, die Fundamental-Research betreiben. Mhm. Und die sind wiederum auf der Sektorseite positioniert, Sektorexperten, und schauen sich dann die Attraktivität auf der Bewertungsseite, wie gesagt, basierend auf unserem hauseigenen Research, welches Unternehmen ist attraktiver. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal angenommen den Automobilsektor anschauen, beim Beispiel vom Auto zu bleiben, dann schauen wir uns an, ist eine Porsche attraktiver als eine Volkswagen oder eine BMW? Und dann werden marginale Über- oder Untergewichtungen innerhalb dieses Sektors auf Basis vom Fundamental Research getätigt. Mhm. Unser Portfolio Management Team greift eben auf diese Einblicke unseres fundamentalen Research zurück. Mhm. Das heißt, am Ende kombiniere ich eigentlich mit diesem aktiven ETF die Vorteile von eben diesen aktiven Strategien, diese Möglichkeit einer Überrendite, um eines der möglichen Vorteile zu kombinieren, mit den Vorteilen vom ETF. Weil der ETF hat natürlich als Vehikel sehr viele Vorteile. Das heißt, die Transparenz, die Liquidität, die Kostenseite und natürlich eben auch die Handelbarkeit, die wir nicht vergessen dürfen. Ich glaube, alle Anleger kennen den Vorteil. Ich sehe gerade auf Xetra den Preis und kann sagen, okay, ich kaufe oder ich kaufe nicht.
Aber ist dann die Anlagestrategie wirklich komplett transparent? Also weil früher war ja immer das Argument, okay, ETFs sind transparent, da weiß ich, was im Index ist, ich weiß, wie der sich zusammensetzt und wie der funktioniert. Jetzt habe ich aber in einem aktiven ETF schon eine gewisse, sagen wir mal, unklare Entscheidung, wie sich das Fondsmanagement jetzt in bestimmten Phasen womöglich enthält oder welche Werte, weil die Entscheidung, dass jetzt VW attraktiv ist aus BMW oder Porsche, wie du gesagt hast, trifft ja ihr sozusagen. Wird dann dieses Portfolio auch genauso transparent kommuniziert, also jeden Tag an die Investoren oder ist das dann auch mit dem Verzug?
Absolut. Das heißt, jeder Anleger kann auf unsere Webseite gehen, auf jpmorganassetmanagement.de und kann dann eben entsprechend den ETF sich anschauen, den man möchte, kann sich tagesaktuell die Portfolien anschauen. Das ist genau dieser Punkt. Wir kombinieren diese Vorteile von diesem ETF mit den Vorteilen von dieser aktiven Strategie. Und das Ergebnis ist dann natürlich absolut überzeugend.
Jetzt habt ihr als JP Morgan Asset Management ja auch normale, reguläre, aktiv gemanagte Fonds und auch die ETFs sozusagen. Genau. Ist denn so eine Enhanced-Strategie dann sozusagen in dem klassischen Fonds auch erhältlich und auch in dem ETF, also sozusagen für alle Anleger oder beziehungsweise in allen Verpackungen, in allen Vehikeln investierbar? Oder ist es eine spezielle Strategie, die für den ETF ist? Weil ich denke halt, wenn jetzt ein Fondsmanager die Entscheidung trifft, zum Beispiel, VW ist jetzt nicht mehr so toll, sondern wir kaufen jetzt Porsche, da werden ja auch dann viele, viele Gelder sozusagen umgeschichtet. Und wenn ihr das so transparent dann bei den Strategien macht, dann kann es ja auch ein deutliches Signal an den Markt sein.
Wir bieten die eine oder andere Strategie in der Tat auch im klassischen Fonds an. Also die globale Strategie gäbe es theoretisch auch im Mutual Fund Bereich mit einer Luxemburger Struktur. Die Strategie oder die meisten Strategien, die wir anbieten, die haben natürlich eine sehr lange Erfolgsbilanz, also einen langen Track Record. Die ist jetzt nicht neu für den ETF entwickelt. Das heißt, wir haben ja wir als JP Morgan Asset Management sind ja ein aktives Haus. 99% unserer verwalteten Kundengelder sind in aktiven Strategien. Dementsprechend haben wir sehr, sehr viele gute Strategien, die wir dann eben, wenn es die Transparenz zu deinem Punkt erlaubt, und auch die Liquidität erlaubt, dass wir diese dann eben im ETF anbieten. Jetzt, wenn wir so eine globale Strategie uns anschauen wie Research Enhanced Indexing, da schauen wir auf eine Erfolgsbilanz von über 20 Kalenderjahren an. Das heißt, dieses Jahr wird das 21. Kalenderjahr sein. Und wenn wir uns hier die Ergebnisse auch anschauen, dann ist in der Tat das absolut überzeugend. Jetzt im ETF wurde das ja vor kurzem, Anführungszeichen, mittlerweile auch schon seit 5 Jahren, aufgelegt, indem wir mit über 1% pro Jahr netto nach Kosten den MSCI World schlagen konnten. Und das ist, glaube ich, diese Attraktivität, die einfach so ein aktiver ETF mit sich bringen kann.
Jetzt ist das Thema aktive ETFs ja eigentlich ein Trend, der gerade so von den USA nach Deutschland schwappt. Und deswegen ist es jetzt auch so wichtig, dass man hier aufklärt und sagt, okay, da kommt was Neues, was anderes für ETF-Anleger. Wie ist da so die Entwicklung in den USA? Kannst du da so ein bisschen erklären, weil ihr seid ja ein amerikanisches Haus, ihr werdet ja auch einen Einblick haben. Und was für eine Erwartung hast du denn dann da für den europäischen ETF-Markt?
Ja, in den USA sind natürlich aktive ETFs äußerst populär geworden in den letzten Jahren. Wir in unserem Haus, wir verwalten auch den größten aktiven Aktien-ETF in den USA mit über 33 Milliarden Dollar. Auch der größte Anleihen-ETF kommt von JP Morgan Asset Management in den USA mit über 22 Milliarden Dollar. Jetzt hier in Europa sind wir erst im Jahr 2018 gestartet und JP Morgan ist Pionier bei aktiven ETFs und auch Marktführer bei aktiven ETFs hier in Europa. Und in der Tat, wenn wir uns mal die Flow-Zahlen anschauen, wo fließen Gelder hin? In den USA mehr und mehr eben in aktive ETFs. Wenn wir uns das global anschauen, vergangenes Jahr flossen 20% der globalen Nettomittelzuflüsse in ETFs, in aktive ETFs. In Europa sind das bereits 7%. Europa hinkt etwas im amerikanischen Trend hinterher, aber auch hier sehen wir eine deutliche Beschleunigung. Das heißt, es gibt in Europa noch nicht in jeder Anlageklasse auch tatsächlich einen ETF, aber da, wo es einen aktiven ETF gibt, da sehen wir in der Tat bereits, dass Investoren die ETFs für sich entdecken und anfangen zu allokieren. Um hier vielleicht ein Beispiel zu geben aus der US-Welt, im Sinne von US-Aktien. Wir kennen alle die S&P 500 ETFs. Ja. Wir haben diese Research Enhanced Index-Lösung beispielsweise auch für US-Aktien mit dem Ticker JREU. Und dieser ETF hatte im vergangenen Jahr 11% Marktanteil in Europa an den Nettomittelzuflüssen.
Also von allen Zuflüssen sind wieder zehnte Euro sozusagen da reingeflossen.
Von jedem in US Large Cap Aktien, also verglichen wie es aus den MSCI USA und S&P 500 ETFs, da hatten wir 11% Marktanteil bereits letztes Jahr. Eigentlich eine Kategorie, du kennst das auch, die ganzen Statistiken, sehr stark dominiert wird von passiven ETFs. Klar. Und das sieht man schon, dass der Markt einfach wirklich für sich die aktiven ETFs entdeckt. Jetzt im laufenden Jahr, schon bald, das war letztes Jahr, wir sind ja schon einige Monate in der Zukunft, im neuen Jahr, wie hat sich das da entwickelt? Und hier gibt es in der Tat, kommt es wirklich auf das Exposure drauf an, dass wir uns anschauen, sei es USA, global oder jetzt Europa, wo wir dann entweder den zweiten, dritten oder vierten Platz ausmachen von den ETF-Anbietern, in der jeweiligen Kategorie, was die Nettomittelzuflüsse angeht.
Wer kauft dann solche Produkte? Weil Privatanleger, wir haben das ja auch immer wieder mal bei uns in den Medien, Magazinen hatten wir das sogar mal auf dem Cover, einen aktiven ETF, der eine super Rendite hatte, der war auch von euch. Aber wer kauft das? Sind das jetzt eher institutionelle Anleger, die einfach wirklich, ich sage jetzt mal, dann doch wieder nach einer Outperformance gegenüber einem Marktindex suchen? Oder sind das Private Banker, Vermögensverwalter, Privatkunden?
Ja, im ersten Schritt sind es in der Tat die professionellen Anleger. Ich würde es fast vergleichen, wie gesagt, meine langjährige ETF-Historie. Seinerzeit im Jahr 2008 fing es auch erst mit dem professionellen Anleger an, der sich in der Tat den ETF angeschaut hat und den ETF für sich entdeckt hatte. Und dann ist es ja erst später mehr und mehr für den Endanleger ja attraktiv geworden, indem er sich eben auch informiert hat. Es gibt Lösungen wie oder Anlagevehikel wie ETFs. Und dann ging natürlich auch der Endanleger dazu über. Und auch bei uns sind ETFs im ersten Schritt in der Tat der professionelle Anleger, sprich der Dachfondsmanager, Vermögensverwalter, der aktive ETFs, insbesondere eben aus dieser Performance-Perspektive. Es gibt noch andere Gründe. ESG ist ein weiterer Grund, warum sich der ein oder andere auch für unsere ETFs entscheidet. Aber wir sehen jetzt auch vermehrt auch diese Nachfrage vom Endanleger. Das heißt, wir arbeiten natürlich auch mit Online-Banken zusammen, sehen dann natürlich auch die Statistiken und wir sehen ja auch mehr und mehr, dass der Endanleger auch unsere ETFs entdeckt und für sich gewinnt. Es gibt natürlich auch neue Lösungen am Markt, beispielsweise, wenn wir jetzt bei den globalen Produkten noch bleiben für den Endanleger und warum wir oder ich auch glaube, dass es wirklich für den Endanleger spannend ist, sich so etwas mal anzuschauen, ist, wenn wir uns einfach, jeder kennt den MSCI World. Und viele nutzen den MSCI World für eine langfristige Anlage. Und wenn ich hier in der Tat wirklich diese Konstanz von einer Alpha-Generierung hineinbekomme und das mir langfristig anschaue und jährlich so im Schnitt eben meine 75 Basispunkte aufwärts an Überschussrendite bekomme, das macht dann je nach Anlagehorizont 10-20% mehr ausmachen. Und das heißt, je mehr man sich darüber informiert, was kann eigentlich ein aktiver ETF erzielen und machen, dann ist das spannend. Oder eine andere Lösung, die es auch im aktiven Bereich gibt, ist unsere Income-Strategie, also Premium Income, in dem eben das Ziel jetzt nicht ist, den MSCI World zu schlagen, sondern eine konservative Aktienlösung, in dem das Ziel ist, eine Konstanz bei der Ausschüttung, also sprich bei dem Income zu erzielen von 7-9%. Das sind solche Lösungen, die sich jetzt auch Private mehr und mehr in der Tat anschauen. Das sehen wir auch an den Statistiken jetzt beispielsweise auf unserer Webseite.
Ja, ich meine, das Ausschüttungsthema ist ja immer ein großes Thema. Wie kann ich möglichst viel aus meinem Portfolio rausholen? Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Aber wie kann man sich das jetzt in der Zukunft vorstellen? Weil wir hatten kürzlich mal angeschaut, wie viele aktiv gemanagte Fonds gibt es denn in Deutschland? Und es waren mit allen möglichen Anteilsklassen irgendwie 60.000. Ja? Ja. Jetzt gibt es ja ETFs, ich würde es mal sagen, grob 4.000. Werden wir jetzt in 5-10 Jahren, weiß nicht, 50.000 ETFs haben, passive, aktive oder wie schätzt du das ein?
Die genaue Zahl möchte ich jetzt keine Prognose abgeben.
Da musst du jetzt das Licht zu sein.
Ja, ich glaube, keine eine Prognose zu geben, wie viele ETFs und wie der Split aussehen wird, ist, glaube ich, relativ schwierig, wirklich zu prognostizieren. Aber wovon ich definitiv überzeugt bin, dass das Angebot an aktiven ETFs in den kommenden Jahren mehr und mehr zunehmen wird. Das heißt, die Angebotsvielfalt wird gegeben sein. Hier wird der Anleger in der Tat auch gefragt werden, welchen ETF nehme ich dann tatsächlich. Wichtig ist hierbei auch zu beachten, es gibt ja auch passive Häuser, die mittlerweile auch sich den Markt von aktiven ETFs für sich entdecken. Ich glaube, man muss wirklich die Erfolgsbilanz vom jeweiligen Anbieter sich auch anschauen und das gesamte Portfolio-Management-Team, wie ist das aufgebaut. Wir sind hierbei sehr gut positioniert, wir sind Pionier, wir sind Marktführer. Wir werden natürlich auch mit weiteren Innovationen in den Markt hineinkommen. Mhm. Wo wir uns immer wieder fokussieren, ist eigentlich tatsächlich auf den Anleger. Das ist eigentlich der große Fokus für uns. Alles, was wir machen, wir stellen uns immer so eine klare Frage, bevor wir Produkte lancieren. Das sind wie beispielsweise im ersten, was will eigentlich der Anleger durch die Allokation erreichen? Zweitens, vor welchen Herausforderungen steht er eigentlich hierbei? Und drittens, wie können wir gemeinsam eine sehr gute Lösung hier auf den Markt bringen? Das ist so unsere Philosophie, wenn wir neue ETFs auflegen. Zu deinem Punkt, ich glaube nicht, dass wir jetzt 1.000 ETFs von uns auflegen werden, aber wir werden definitiv mit mehr ETFs auch selbst als Haus in den kommenden Monaten und Jahren auf den Markt kommen.
Ja, man sieht es schon, dass da jetzt immer wieder mal andere Anbieter, wie du schon gesagt hast, auch einzelne Produkte, meistens sind sie dann auch so Serien oder wie jetzt so erklärt hast, eure Enhanced-Reihe, die dann so rausgebracht wird. Wir haben ja bei uns auf der Webseite in der ETF-Suche jetzt auch die Möglichkeit, so eine Checkbox anzuklicken, dass man nur in aktiven ETFs suchen kann, was auch ganz interessant ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weißt du, wie viele Produkte es da insgesamt gibt momentan? Kann es sein 125 oder
das
so?
Kommt
ja, so in der Range, oder?
Richtig.
Habe jetzt das ist nur aus dem Kopf geraten gerade, aber ich hatte immer so eine Zahl im Kopf. Ja. Jetzt weiß ich schon, dass der ein oder andere Zuschauer sagen wird, okay, also Verstehe ich, ja. Es gibt also bewährte Strategien, die eine Outperformance versprechen. Mhm. Aber es gibt ja auch so Statistiken, die sagen, X von diesen aktiv gemanagten aktiven, also klassischen Fonds, ja, nicht die aktiv ETFs, die schaffen es nicht, ihre Benchmark zu schlagen und irgendwann mal verschwinden die dann wieder. Ich meine, das ist ja eigentlich das, wo ihr euch dann messen lassen müsst. Ne? Also ja, wenn ihr rausgeht, sagt, und wir haben Strategien, die bewährt, über lange Zeiten sich bewährt haben, eine Outperformance zu liefern, dann ist das, was ihr sozusagen gegen euch gelten lassen müsst und auch wahrscheinlich genau beobachtet wird, ob das dann auch so stattfindet.
Absolut, ja. Ich glaube, bei diesen Statistiken ist man wieder, man muss sich die Statistik auch anschauen, wie sie erstellt wurde. Und in der Tat ist nicht jede aktive Strategie schafft tatsächlich das zu liefern, was sie verspricht. Wenn wir eben auf den Markt gehen, wir nutzen Strategien, die sich eben bewährt haben in der Vergangenheit, die wir dann eben in unseren ETFs auch am Ende anbieten. Jetzt ist es natürlich auch eine andere Überlegung, auch die Gebührenstruktur beim ETF ist natürlich auch eine ganz andere, wie die Statistiken, die nehmen wir meistens die teuerste, die teuerste Anlageklasse, die natürlich, da muss man erstmal auch über das aktive Management diese Gebühren auch hineinholen. Und das ist natürlich bei einem aktiven ETF nicht der Fall. Hier, um dir auch ein Gefühl zu geben, wo liegen wir überhaupt mit der Gebührenstruktur, der günstigste aktive ETF bei uns liegt derzeit bei 4 Basispunkten, also 0,04%, also an laufenden Kosten bzw. TER.
Das wollte ich nämlich auch gerade fragen von der Kostenseite, weil ich glaube nämlich, dass das Hauptproblem eigentlich von aktiv gemanagten Produkten, nicht aktiv ETFs, ist, dass die Kosten so hoch sind. Ja, weil ich meine, klar, es kann ja sein, dass der Fondsmanager es schafft, vielleicht 1-2% pro Jahr mehr Rendite zu erzielen. Aber wenn das Produkt dann halt 1-2% mehr kostet sozusagen oder Kosten hat, dann wird halt dieser Mehrertrag einfach durch die Kosten wieder sozusagen aufgefressen und am Ende habe ich dann einen Fonds, der halt mehr oder weniger am Index hängt. Mhm. Und ihr geht das jetzt an, was der günstigste, wie ist so der teuerste, so die Range oder ein Durchschnitt bei den aktiven ETFs, das kannst du da so sagen?
Ja, das heißt, der günstigste bei 4 Basispunkten, bleiben wir vielleicht auch nochmal bei diesem globalen Research Enhanced Index ETF von uns, der liegt bei 0,25%. Das heißt, absolut so im Rahmen eines passiven ETFs. Und ich hatte ja vorhin ja angesprochen, gab diese 1% Überschussrendite pro Jahr. Das ist natürlich nach Abzug der Kosten. Mhm. Das heißt, man sieht hier in der Tat, dass eben diese aktive Strategie funktioniert und die Kosten auch eingeholt werden von der Strategie. Jetzt, wenn du mich fragst, der teuerste aktive dürfte bei knapp um die 50 Basispunkten liegen. Das ist dann wirklich im thematischen Bereich, wo es dann um Klimalösungen geht.
Aber das ist dann, sagen wir mal, vergleichbar mit den Faktor-ETFs, so ein bisschen wahrscheinlich,
richtig,
oder?
Ja. Ja.
Würdest du es auch sagen, es gibt so die ganz klassischen, ich sage jetzt mal den S&P 500, klassischer Index, passiv, so günstig wie möglich, den Gesamtmarkt.
Ja.
Dann gibt es so die Faktor-Produkte oder irgendwelche Spezialitäten, wo halt bestimmte Strategien angewendet werden, passiv, um vielleicht ein anderes Profil aus diesem Universum zu bekommen und dann die Aktiv-ETFs oder wie fügen sich sozusagen aktive ETFs so in die gesamte Produktlandschaft ein?
Ja, ich glaube, das ist gut zusammengefasst. Ich würde immer sagen, klassisch den Index replizieren, markterflüssigungsgewichteter Index. Ja, das ist für mich diese klassische passive Indexreplikation. Zweite Ebene wäre für mich eben über Faktoren, dieses, wie wir alle kennen, Strategic oder Smart Beta, wo ich regelbasiert über quantitative Modelle ein gewisses Ziel verfolge. Und dann eben als dritte Ebene kann es dann eben die aktive Strategie sein. Aber auch bei aktiven Strategien gibt es dann auch wiederum Faktorstrategien. Wenn wir uns Themen anschauen wie US Growth, das ist eigentlich auch ein Bereich, den viele Anleger nutzen. Auch hier gibt es mittlerweile aktive ETF-Lösungen, die dann wiederum auch aus einer Risikoperspektive dieses etwas von der hohen Konzentration vielleicht herausnehmen können, dann nochmal ein bisschen kleine Anpassungen vornehmen können, um hier auch nach Möglichkeit eine Überschussrendite zu erzielen.
So, von der Handelbarkeit ist es wie ein normaler ETF. Also sprich, ich kann den bei einem Broker jetzt aus Privatanlegersicht einfach an der Börse etc., hast du vorhin angesprochen, kaufen. Die sind genauso handelbar. Ich habe Preisstellungen genauso wie bei einem regulären ETF.
Absolut, ja. Du hast es eigentlich sehr gut beschrieben. Es ist manchmal immer wieder für jeden überraschend, wenn wir sagen, ja, der ist genauso handelbar wie jeder passive ETF. Das heißt, wir arbeiten mit über 20 Handelspartnern zusammen, die Liquidität bereitstellen. In meiner Karriere sage ich immer, der ETF ist immer mindestens so liquide wie auch das Underlying. Mhm. Das heißt, wenn wir uns so einen US-Aktien anschauen, das ist der liquideste Aktienmarkt der Welt. Dementsprechend sind auch unsere ETFs äußerst liquide. Die Liquidität wird bereitgestellt. Das heißt, man kann klassisch eben zum Geldbriefkurs in den ETF hineinkommen. Mhm.
Wie würdest du jetzt vorgehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, also interessantes Gespräch, wie sollte ich mich jetzt denn insgesamt an dieses Thema wenden? Weil ich glaube, die Herausforderung ist ja schon so ein bisschen, man muss ja eigentlich ganz tief in jedes einzelne Produkt einsteigen, weil man ja verstehen muss, was da jetzt eigentlich genau gemacht wird. Ja, oder ist es so, wenn man jetzt sagt, weil du hast das Research Enhanced angesprochen, das funktioniert vom Grundsatz immer gleich. Und wenn ich jetzt ein US, World, ich weiß nicht, ob ihr Emerging Market habt, wenn ihr das habt, dann weiß ich, die Strategie grundsätzlich ist die gleiche, aber es findet halt auf anderen Märkten statt oder in speziellen Märkten statt.
Absolut. Du hast eigentlich sehr schön zusammen.
Ich beantworte deine ganzen Fragen.
Du beantwortest mir schon meine Frage, ja? Nein, in der Tat, bei Research Enhanced, also wir machen auch, wir sagen diese Produktreihen auf. Jetzt Research Enhanced Index, du hast es sehr gut beschrieben. Einfach dieser Anlageprozess, den wir vorantreiben, wo wir wirklich risikokontrolliert, wirklich auch beschränkte Anlage- bzw. Beschränkungen haben, dass wir eben regionneutral bleiben, dann eben sektorneutral, diese Stile bleiben neutral. Und dann eben wir das Fundamental-Research, diese kleinen Über-Untergewichtungen machen. Ich vergleiche es manchmal übrigens immer auch mit einer Vogelperspektive. Das heißt, Vogelperspektive wirklich immer dieses alles gleich. Man kann es auch mit so einem Garten vergleichen. Aus der Luft sieht man natürlich auch ein Stadtbild, die ganzen Straßen, alles wunderbar. Je tiefer ich hineingehe, der eine macht halt eben einen schönen Garten, der andere eben weniger schönen Garten. Was wir versuchen, ist einfach auf der schönen Seite zu bleiben. Oder auch, vielleicht auch anders ausformuliert, ich backe gerne, ja, dementsprechend wir reduzieren das, was wir vielleicht nicht mögen, ja, vielleicht etwas Zucker reduziert, ein bisschen mehr vielleicht Eis, oder dass ich mehr Proteine bekomme. Im Endeffekt, der Kuchen sieht weiterhin gleich aus, bekomme genau das, was ich haben möchte. Das ist eigentlich Research Enhanced Indexing. Und wie du gesagt hast, das geht eben für US-Aktien, globale Aktien, europäische Aktien, Emerging Markets, Japan. Also wir mittlerweile von, wie wir sagen, traditionell 8 dieser Research Enhanced Index ETFs, die wirklich die Standardindizes als Benchmark nutzen und dann eben nochmals 2 weitere, die in Nachhaltigkeit hineingehen, also mit einem SRI-Rahmen ausgestattet sind und eben auch noch mit einer Dekarbonisierungspfad. Das sind eben wirklich dann nochmal Spezialthemen, die wir ebenfalls auf Basis von unserem Fundamental Research anbieten.
Aber ich meine, vergleichbar ist es ja dann doch nicht. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, eure Strategie habe ich verstanden und jetzt kommt irgendein anderer um die Ecke und sagt, wir haben auch so eine tolle Strategie. Die Produkte sind ja nicht vergleichbar. Nein. Also ich kann dann zwar gucken, okay, der ist in Amerika investiert. Wie machen die das so grob? Aber faktisch macht da jeder quasi etwas anderes und hat da vielleicht eine andere Zauberformel, sagen wir es mal.
Richtig, es kann sein, dass jemand eine andere, auch wenn das vielleicht Research Enhanced nennt, kann natürlich eine andere Systematik dahinter sein. Aber es ist ja auch vor der gleichen Herausforderung steht der Anleger, wenn er sich überlegt, gehe ich physisch oder synthetisch? Wie finde ich heraus, welche Replikationsvariante habe ich in der Tat?
Ja, aber das ist natürlich ein bisschen einfacher. Da kann ich, also das sind Faktoren sozusagen, also Kennzeichnungen. Ja. Aber ich finde es beim nachhaltigen Bereich ist es ähnlich. Ja, da gibt es so viele verschiedene Varianten und SRI, ESG, Carbon, also Low Carbon und so weiter. Da ist es auch sehr schwierig dann, wenn man von unterschiedlichen Anbietern die Produkte vergleicht, da wirklich einen gemeinsamen Nenner dann zu bekommen, um wirklich eine, sagen wir mal, valide Entscheidung zu treffen. Okay, ich habe jetzt hier 5 gleiche und den picke ich jetzt raus.
Ja. Also wir können auf unserer Webseite versuchen, wir so transparent wie möglich zu sein. Das heißt, wir schreiben auch, wie der Anlageprozess läuft und was der Anleger hier erwarten kann. Aber in der Tat, man muss vergleichen. Wie du es gerade gut dargestellt hast, wenn wir uns alleine die Nachhaltigkeitsthematik anschauen, hier glauben wir in der Tat, dass wir eben über auch eine aktive Strategie im Bereich Nachhaltigkeit einen deutlichen Mehrwert liefern können. Weil Nachhaltigkeit ist natürlich nicht nur rein Ausschlüsse. Nachhaltigkeit geht nämlich auch über diese Integration von E, S und G-Kriterien eben in den Anlageprozess. Und wie ich finde, einer der wichtigsten Bestandteile von Nachhaltigkeit ist das Thema Engagement, also dieser kritische Dialog mit Unternehmen. Und das ist etwas, was wir über eine aktive Strategie deutlich vorantreiben. Das heißt, wir berichten auch als Haus, wie wir mit welchem Unternehmen tatsächlich diesen kritischen Dialog geführt haben. Mhm. Wenn wir etwas verbessern wollen, dann müssen wir natürlich auch die Unternehmen darauf hinweisen, mhm. was verbessert werden sollte. Mhm.
Ja, super spannend. Also ich glaube, dieses ETF, Active-ETF-Thema, das wird uns in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch verfolgen. Ja, wir merken das ja auch, wir kriegen immer wieder Anfragen. Wir arbeiten jetzt auch verschiedene Wissensartikel auf, wo man sich nochmal in spezielle Teilbereiche mal einlesen kann. Ja, wir werden auch mal eine Studie machen zu dem Thema. Die machen wir ja auch mit euch, wo wir sagen, wir wollen mal gucken, wie ist denn so der Informations- und Wissensstand zu dem Thema Aktiv-ETFs eigentlich in Deutschland, auch wieder mit Fokus auf Privatanleger. Da bin ich schon sehr gespannt auf die Aktivitäten. Ja. Ich danke erstmal für die ganzen Ausführungen. Ich denke, es ist ein spannendes Thema. Man muss genau drauf schauen, damit man eben auch die nicht so guten aktiven Strategien erkennt. Ja, ist ja perfekt, wenn man dann wirklich einen Mehrertrag zu günstigen Kosten bekommt. Das ist eigentlich alles das, was wir alle wollen. Gute Rendite, wenig Kosten. Und ich bin sehr gespannt und werde das sehr interessiert verfolgen, was ihr da noch so an Produkten rausbringt. Vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
Danke, Markus.
So, das war der Talk mit Ivan Dodewitsch zum Thema aktive ETFs. Welche Erfahrungen hast du mit diesen Produkten schon gemacht oder wie ist deine Meinung ganz grundsätzlich dazu? Schreib das doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten findest du in der Videobeschreibung auch nochmal weiterführende Links zu unserer Webseite und zur Webseite von JP Morgan Asset Management. Dort kannst du dich dann jeweils weiter über diese Produkte informieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.